Was sein muss, muss sein. Auch diese Woche unterhalten wir uns mal wieder über Stefan Raab. Recht herzlich willkommen in die schöne Runde hier nach draußen. Hier seid ihr bei Quotenmeter FM und mit mir zusammen im Studio ist unser Mario Thunert.
Grüß dich, Fabian. Ich belasse es heute bei einem einfachen Hallo, weil wir haben einiges vor. Wir wollen heute einige interessante inhaltliche Punkte durchgehen und da würde ich mich freuen, wenn wir da schön tief eintauchen.
Deswegen fangen wir an mit Wer weiß, wie wann was war. Wieder mal eine Sendung, man hört es vom Titel, wo Stefan Raab sich ein bisschen auslebt. Er hat ja schon damals angefangen bei Viva mit Vivasion und mal gucken. Und dann gab es immer mal wieder solche Sendungen wie täglich frisch geröstet, du gewinnst hier nicht die Million. Oder auch solche Formate wie SSDS GPS, dem Bundesvision Song Contest, auf Anspielung des Eurovision Song Contest, dann noch die verlängerte Version, SSDS, DS, SSSW, MUG, A, B, RTL, AD,
HDGDLFMFG, genau,
irgendwelche Buchstabenkombinationen. Irgendwelche Buchstabenkombinationen, wie du schon richtig gesagt hast, oder auch Stefan und Bulli gegen irgend so ein Schnulli. Jetzt hat man eben auch mal wieder ein neues Format. Wer weiß, genau, wie, wann was war.
Was ja auch dringend nötig war, würde ich mal sagen, weil ja, Raab ja momentan schon irgendwie mächtig unter Druck steht. Er ist eigentlich momentan so ein bisschen in der Situation, dass er jetzt eigentlich dringend mal einen Hit bräuchte. Und mit seinen bisherigen Versuchen hat das nicht geklappt. Und die sind alle ziemlich abgeschmiert, sei es die Unzerquizbaren, ne? Das ist ja übel gefloppt. Genau, danach sind
war ja auch ein super Konzept.
War wahnsinnig toll, ja. Genau, war eine wahnsinnig kurzweilige Veranstaltung, muss es auch vor Ort gewesen sein, ja. Deswegen, genau, braucht Raab einfach ganz dringend irgendwie mal wieder ein positives Signal.
Stell dir einfach vor, Wer wird Millionär, Günther Jauch muss 3 Stunden Sendung machen, aber hat nur insgesamt 20 Fragen und so war ungefähr die Unzerquizbaren vom Inhalt.
Ja, genau, das kann gut sein, genau, ja. Also auf jeden Fall bei den Zuschauern hat es nicht funktioniert, das muss man definitiv so festhalten. Genau, ich glaube, die hatten 6 oder 7% Marktanteil und deswegen, genau, wie ich gesagt habe, muss er jetzt mal wieder ein Lebenszeichen setzen, würde ich fast sagen, und irgendwie ein Signal geben. Ja, irgendwie, zumindest kriegen wir noch hier irgendwas halbwegs ans Funktionieren. Und dann hat er sich Barbara Schöneberger an seine Seite geholt und ich glaube, das war auch eine gute Idee.
Ja,
ich glaube, das war momentan die beste Entscheidung, die er hätte treffen können.
Da wurden tatsächlich immer ein paar Längen von ihr. Eigentlich macht es ein Typ auf dem Ohr, der sagt, Herr Raab, kommen Sie doch jetzt mal zum Wesentlichen, machen Sie dies, machen Sie das. Und da war dann Barbara Schöneberger das Gegenteil zu ihm, während er so behäbig die Show geleitet hat, alles irgendwie genossen hat, hat sie dann für Spannung und Konzentration gesorgt.
Ja, und sie hat dafür gesorgt, irgendwie überhaupt, ja, du hast natürlich recht, also sie hat eine gute Fähigkeit, eben Sachen ins Laufen zu kriegen und irgendwie ist sie eine sehr routinierte Moderatorin und irgendwie, kann sie ihm Orientierung und irgendwie so ein bisschen die Leitlinien an die Hand geben und das hat stellenweise ganz gut funktioniert, auch so von der Dynamik zwischen den beiden, genau, dass sie das eben auch einfach auf so einer selbstironischen Ebene, auch mit ein bisschen Bissigkeit einfach versteht, Raab das so ein bisschen im Zaum zu halten, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite in produktive Bahnen zu lenken, sage ich jetzt mal, und einfach auch ein bisschen Ordnung und Struktur vorzugeben, ganz genau. Und ja, also deswegen glaube ich tatsächlich, dass die sich ganz gut ergänzen und dass das tatsächlich dann doch zumindest, was ich schon mal so als Fazit vorwegnehmen kann, was die Quizshow für mich zumindest mal nochmal als, ich sag jetzt mal, Schlussfolgerung untermauert hat, ist, dass das ein Duo ist, was funktioniert, was Potenzial hat und was auch Potenzial hat, in Zukunft vielleicht nochmal ausgebaut zu werden, vielleicht dann auch nochmal in einen anderen Rahmen tatsächlich.
In einem anderen Rahmen. Die Sendung hat keine zwei Folgen und schon willst du hier einen anderen Rahmen.
Bevor ich sag ja nicht, dass das damit einhergehen muss, dass die Sendung nicht mehr stattfindet, ne? Aber, aber wir werden es noch ausargumentieren, ja.
Also jetzt wolltest du erstmal über den Opener sprechen.
Genau, ja. Da hast du aber schon gesagt, die hat dir nicht so gefallen.
Ja, erklär doch mal, was passiert ist.
Also der Opener, der war ja so, dass es losging praktisch mit so einer Behind-the-Scenes-Szene, wo es praktisch filmisch aufbereitet wurde, dass Barbara Schöneberger und Stefan Raab irgendwie im Büro sitzen und sich irgendwie besprechen, wie sie die Sendung aufziehen wollen. Und dann entscheiden sie sich irgendwie, sie wollen ein Opening singen und das aber Playback machen, weil sie das sonst sowieso nicht auf die Reihe kriegen. Und das hatte angefangen, fand ich, mit einer ganz schön persiflierenden Ebene, weil sie natürlich irgendwie so eine, ja, wie soll ich das sagen, so einen Kommentar eigentlich aufgemacht haben, unterschwellig so auf diese Playback-Kultur, die immer stattfindet und oft halt eben auch so gerade so in diesen vielen öffentlich-rechtlichen Shows irgendwie oft damit gearbeitet wird, dass eben am Anfang Moderator auf die Bühne kommt und singt aber natürlich halt im Vollplayback, also machen wir uns da mal nichts vor, ne? Das ist ganz offensichtlich. Und damit haben sie dann natürlich gespielt und dann war das ja tatsächlich dann auch so, als es dann wirklich übergegangen ist in die Show, im Studio, kamen die zwei tatsächlich raus mit so einem Open-Text, wo sie praktisch irgendwie singen, irgendwie verkündet haben, dass es jetzt diese neue Quizshows geht und dann gab es aber diesen Moment, wo praktisch das Playback gesagt hat, jetzt lass uns doch mal live singen und haben sie tatsächlich nochmal live gesungen. Das fand ich wirklich schön und das hat mir einfach ganz gut gefallen, weil ja, man hat einfach eben nochmal eine Ebene mit eingebaut und man hat eben halt auch irgendwie eine ganz gute Energie direkt irgendwie gespürt. Also das hat mir gefallen.
Ja, da muss ich leider dann sagen, überhaupt nicht, weil man erklärt den Witz, bevor man den Witz macht. Das ist einfach schlecht, wenn du hier jetzt den Witz analysieren würdest, müsstest du sagen, wir singen natürlich live und nicht im Playback, wie das in Shows gemacht wird. Und dann gehst du auf die Bühne und spielst Playback und mit Absicht verziehst du deinen Mund zu und sagst dann, dass du jetzt auf wirklich live singst. Also den Gag hat man leider auch versemmelt. Muss man wirklich so sagen, tut mir leid.
Okay, da hast du natürlich schon einen Punkt, habe ich so tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, kann man so sehen. Sicherlich hätte man auch so bauen können, wo dann wäre das noch überraschender gewesen, dann diese Pointe, ne? Mit jetzt entlarven sie sich selber, dass sie gar nicht live singen. Ja, tatsächlich, ja, glaube ich, hätte ich auch unterhaltsam gefunden. Trotzdem muss ich sagen, kann man das vielleicht kritisieren, aber trotzdem hat das für mich schon auch funktioniert. Also ich fand es trotzdem unterhaltsam, ja. Also ja, vielleicht war das nicht perfekt und du hast recht, vielleicht hätte man das auch nochmal von der anderen Seite denken können. Finde ich einen interessanten Gedanken, den du da entwickelst, aber trotzdem fand ich schon ganz schön eigentlich. Also ich mochte das generell immer so, wenn es so Backstage-Filme gab, wo dann praktisch Barbara Schöneberger und Stefan Raab zusammensaßen und sich zwischen denen irgendwie in Interaktion zwischen den beiden dialogisch was entwickelt hat. Das mochte ich immer ganz gerne. Sicherlich war da auch noch nicht alles Gold, was glänzt, ganz sicherlich nicht. Da gibt es sicherlich auch noch Luft nach oben, absolut. Aber ich glaube, da ist eine ganz gute Grundlage und das hätte ich mir tatsächlich auch noch mehr gewünscht. Und sonst finde ich, aber haben die beiden eine ganz gute, die ergänzen sich, glaube ich, symbiotisch ganz gut. Also so die Chemie zwischen den beiden gefällt mir schon. Und ja, aber ganz sicherlich, wenn man da nochmal vielleicht ein bisschen mehr Kapazität von einer Autorenleistung irgendwie reingibt, wo Leute im Hintergrund Gags schreiben für die und für die beiden das bauen, ist da sicher, kann man da sicherlich auch schon noch mehr rausholen. Ne? Warum nicht?
Definitiv. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zum zum eigentlichen Konzept. Man hat im Publikum Spiele gespielt, hat das unterteilt in Ü20 mit Ricarda Lang und Max Giesinger, Ü40 mit Frank Rosin und Özkan Koska und Ü60 mit Christine Neubauer und Ingolf Lück. Und jetzt war es dann eben so, dass hinten dran noch jeweils 100 Zuschauer saßen. Und dann gab es ellenlange Einspielfilme, in denen zum Beispiel Stefan Raab und Barbara Schöneberger gerade am Anfang, da ging es dann um Musik, da wurden die dann eingeblendet in die einzelnen Musikvideos. Das war ganz lustig gemacht. Fand ich allerdings recht lustig, aber es zog sich im Verlauf der ganzen Sendung mit dieser ganzen Erklärerei, denn diese ganzen Einspielfilme oder gerade am Anfang der Einspielfilm, der ganz lustig gemacht war mit Musik, mit ein paar Infos, der hatte halt gar nichts mit der Frage zu tun, außer dass es sich sich drehte.
Das war schon krude, ne? Also muss man wirklich mal sagen. Also ich dachte kurzzeitig auch, das war dann zum Glück später nicht mehr so häufig. Aber du hast recht, die haben diesen ersten Einspieler gemacht und dann ging es irgendwie weiter mit, dass sich dann Barbara Schöneberger und Stefan Raab zu den Gästen hinbegeben haben und haben dann so Smalltalk mit denen geführt, irgendwie über die 80er Jahre gesprochen und so. Da kam ich mir kurzzeitig wirklich vor, als ob ich jetzt in einer Chartshow wäre. Und dann dachte ich, das ist jetzt irgendwie mehr Chartshow als die Chartshow selber. Und da dachte ich auch irgendwie, passt das jetzt nicht so richtig in das, was ich erwartet habe, aber auch nicht in so ein Setting von einer Samstagabendshow. Und deswegen fand ich das auch merkwürdig, aber das haben sie dann zum Glück später nicht mehr so häufig gemacht. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass das jetzt irgendwie so in einer zweiten Chartshow da mündet am Anfang. Aber ja, genau. Und ja, diese nachgespielten Geschichten mit den Musikvideos, ja, das ist natürlich schon ein bisschen ausgelutscht auch, ne? Weil ich meine, teilweise überstrapazieren sie das so ein bisschen, dass dann entweder Stefan Raab oder Barbara Schöneberger die beiden zusammen entweder zusammen singen oder irgendwie Lippen bewegen auf ein Synchron irgendwie zur Musik oder sie irgendwie eine Performance machen im Kontext von Musik, irgendwie tanzen oder so.
Ja, aber wir haben uns da schon immer viel beschwert, dann kann man mal vielleicht die erste halbe Stunde ein bisschen mehr Musik machen. Wir sagen immer, Stefan
Raab. Ja, es war sehr viel Musik, ne? Also tatsächlich war es ja eigentlich schon, teilweise war es eigentlich fast schon ein reines Musikquiz und da dachte ich mir kurzzeitig mal, wie sind wir jetzt bei Hast du Töne? Und ja, das war auch irgendwie so ein bisschen, also da gab es schon eine gewisse Schlagseite, die auch bei mir ein paar Fragezeichen ausgelöst hat. Klar, Raab, auch Schöneberger, haben da beide eine Affinität zu Musik. Ja, natürlich, aber trotzdem irgendwie sollte es ja eigentlich darum gehen, dass das eine Sendung ist, die in die Vergangenheit blickt und da den Fokus auf Musik so stark zu machen, teilweise auch mit Spielen dann beim Finale, die gar nichts mehr mit Quiz zu tun haben eigentlich. Fand ich dann teilweise schon ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, wenn ihr ein Musikquiz macht, dann müsst ihr das auch im Titel anders verkaufen und haben sie da ja nicht gemacht, deswegen fand ich das teilweise schon ein bisschen.
Also, ja. Ich dachte, das geht tatsächlich mehr so in die Richtung, wer weiß denn sowas, dass da auch viel mehr Quizfragen gestellt werden.
Genau.
Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, jetzt hast du drei Peer-Gruppen. Also die Ü20, Ü40, Ü60-Jährigen. Und jetzt stellst du dann immer nur eine zur Generation passenden Frage. Also wann kam der Song XY von Band als erstes raus oder welche dieser Songs erschien als erstes? Und da stellst du den Ü60-Jährigen und dann stellst du den Ü40-Jährigen eine Frage, die Ü40, und da habe ich mir gedacht, ja, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Dann habe ich die drei, dann kann ich doch mal vielleicht vergleichen, ob vielleicht die Ü20-Jährigen sich damit vielleicht doch besser auskennen oder ich kann Klischees spielen. Aber dass man dann immer zu den einzelnen Peergroups gegangen ist und das noch nicht mal irgendwie so verglichen hat, also da habe ich mir gedacht, was ist denn da an dem Konzept falsch?
Ja, generell war das Konzept natürlich schon ein bisschen schwammig, ne? Aber grundsätzlich war es ja, glaube ich, so, die wollten halt die jeweiligen Generationen schon so ein bisschen da abgreifen, wo auch vielleicht eine Wahrscheinlichkeit da ist, dass sie es wissen können. Ja, letztendlich, ehrlicherweise, glaube ich, sowieso, also klar, es gab irgendwie so einen gewissen Quizrahmen, ja, wo auch irgendwie es dann darum ging, okay, wir verdienen hier irgendwie Geld, wenn wir die Fragen richtig beantworten und je höher die Prozentzahl liegt, sowohl vom Rateteam als auch vom Publikum. Das wurde dann ja immer irgendwie so zusammengerechnet. Und je höher die Prozentzahl der Leute war, die das innerhalb dieses ganzen Konglomerats jeweils dieser Generation richtig beantworten, desto höher ist die, erhöht sich die Gewinnsumme. Und letztendlich ging es darum, dass das Geld dann aufgeteilt wird und dass jeder irgendwie der Leute, die da im Publikum sitzen, so und so viel vom Gesamtgewinn irgendwie bekommt. Also schon so ein bisschen wie...
Hä? Also haben dann am Ende, ja, um es nochmal für unsere Zuhörer verständlich zu machen, auch wenn du als Ü20-Jähriger nichts gewusst hast, die Ü40-Jährigen alles gequizt haben, auf 60.000 Euro gekommen sind, dann hat auch der Ü20, oder war das nur die Ü40-Jährigen?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube dann tatsächlich, dass dieses das Verteilen der Gewinnsumme, dass sich das dann tatsächlich auf das Gewinnerteam nur beschränkt hat.
Sonst macht es ja vom Rechnen her wenig Sinn, wenn du 60.000 durch 100 sind 604, ist ja auch...
Genau, so viel hat dann einer gewonnen. Genau, so war das, dass dann dass praktisch dann jeder aus dem Publikum irgendwie so 600 Euro Pi mal über Daumen gepeilt
und bekommt. Und ist es dann steuerfrei?
Du, das war...
Ja, ist es Glücksspiel?
Das kann sein. Ich habe letztes Mal irgendwann gehört, dass wenn du bei Wer wird Millionär gewinnst, dass es tatsächlich steuerfrei ist. Wie sich das jetzt da verhalten hat, das weiß ich jetzt so nicht.
Das ist ein Glücksspiel, aber ich glaube, wenn du Hartz IV bekommst, wird es angerechnet, also bringt es dir wenig. Allerdings, wenn du nochmal bei Promis unter Palmen bist, musst du es versteuern, denn es ist Arbeit.
Ja, okay. Macht Sinn, da Unterscheidungen zu treffen, okay. Ja. Ja, gut, aber auf jeden Fall, ich glaube, da, ich weiß nicht, vielleicht siehst du es anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da einig sind, dass ja letztendlich irgendwie so dieses, wir stellen da auch mal Fragen und dann gibt es am Ende auch noch zu was gewinnen, dass das eigentlich nur so ein Überbau ist und dass es ja eigentlich darum geht, irgendwie, ja, einfach eine unterhaltsame Show irgendwie auf die Beine zu stellen und unterhaltsame Situationen zu schaffen. Und ich habe das mal für mich so ein bisschen in meinen Notizen so festgehalten. Eigentlich geht es darum, dass Barbara Schöneberger und Stefan Raab zusammen Quatsch machen. Und die eigentlich immer wieder so in zum einen untereinander in Situationen gebracht werden, wo sie irgendwas machen können. Also zum Beispiel gibt es dann ja Situationen, wo sie auf der Couch sitzen und zusammen irgendwie auf alte Werbespots reacten und sich dann auch nochmal Werbespots angucken, wo Raab irgendwie selber mitgespielt hat in so einer McDonald's-Werbung von 2001 und er demonstriert dann irgendwie so Schweinefleisch an einer Frau, indem er ihre Nase so hochzieht, wie so eine Schweinsnase dann macht und dann schlägt diese Frau ihn und irgendwie sagt Raab dann ja irgendwie, das wäre der Auftakt zur Emanzipation der Frauen, ja, und dann hat natürlich auch irgendwie Schöneberger, die direkt neben ihm saß, entgegnet, ja, du hast den Weg frei gemacht für uns und so, aber natürlich auch nicht ganz ernst gemeint und dass Raab dann nochmal entgegnet hätte, ja, das war praktisch der Auftakt der Woken-Bewegung, also wo man dann merkt, es geht eigentlich darum, dass die beiden sich so ein bisschen die Bälle zuspielen können, dann auch so einer ganz wunderbaren Szene, wo die irgendwie Pizza gemacht haben an einem Pizzaofen und Raab kloppt, Barbara Schöneberger steht irgendwie daneben und irgendwie so total weird in dem Moment und weiß gar nicht, wie ihr geschieht und er kloppt sich da irgendwie Matt auf dem Pizzateig. Und ich glaube, darum geht's eigentlich, ne? Also, dass du die beiden irgendwie so, dass du Anlässe hast, die beiden in bestimmte Situationen zu stecken und dann aber auch Impulse setzt, wo die beiden dann letztendlich mit den Teams interagieren können. Zum Beispiel gab es da ein paar ganz nette Szenen, wo Stefan Raab dann auf das Brusthaar von Max Giesinger anspielt, weil er hatte künstliches Brusthaar in diesem Einspieler mit Joachim Lambi, wo sie getanzt haben, ne?
Ja, ich will es vielleicht mal ganz kurz ein bisschen abkürzen.
Ja, um sowas geht's dann eigentlich, ja.
Denn eigentlich ist es ja, wenn man mal so ein bisschen drauf geht, schon sehr gut abgekupfert von ein sehr gutes Quiz mit einer hohen Gewinnsumme, was tatsächlich vor einem Jahr losging, am 22.03.2025, auch am Samstag. Das war zwar live, das eine war jetzt nicht live von Stefan Raab und Barbara Schöneberger, aber es geht eigentlich ums Gleiche. Und zwar zwei machen Quatsch und es wird dann nebenbei noch Quiz gespielt. Und so war es ja eigentlich auch. Wir haben gesagt, wenn dieses Quiz bei ProSieben laufen würde, mit vielleicht jetzt Tore Schölemann und Elton oder weiß der Herrgott wer, wird es keiner angucken. Und so war es wahrscheinlich jetzt auch bei Wer weiß wann, wie was war.
Fertig bis 13.02. kurzes Delay, sorry. Ja, also so das Grundkonzept zu sagen, das Quiz, also so habe ich dich jetzt verstanden, dass das Quiz praktisch nicht das Wichtigste ist und dass es praktisch jetzt nicht darum geht, dass man es allzu ernst nimmt, dass hier jetzt bestimmte Fragen gestellt werden, sondern auch das, was drumherum passiert sozusagen.
Ja, und ich glaube, dass das langfristig, wie auch beim ein sehr gutes Quiz, nicht wirklich überzeugend kann, weil, wie gesagt, wenn ich Wer wird Millionär angucke, dann will ich Wer wird Millionär gucken. Wenn ich das Glücksrad gucke, dann will ich nicht über die Kandidaten Bescheid wissen. Und ich glaube, das ist zu viel Quatsch und man will vielleicht dann doch auch ein bisschen mitraten im größeren Stil. Ich bin gespannt auf die Quoten der zweiten Folge. Ich glaube, dass es da durchaus bergab geht, weil wahrscheinlich sich die Leute was anderes vorgestellt haben. Und zum anderen auch, weil du dann ja auch, wenn du Interesse daran hattest, die Folge ja schon bei RTL Plus sehen konntest.
Ja, das ist natürlich richtig. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das so niederschlagen wird in den Programmmarken, weil ich glaube jetzt vielleicht nicht, dass das unbedingt so die Sendung ist, die da so auf breiter Ebene on-demand konsumiert wird unbedingt. Ich glaube auch, man muss sagen, die erste Sendung hat von den Quoten erstaunlich gut funktioniert. 17% Marktanteil, da das hat mich doch überrascht, dass es so stark lief, muss man eingestehen. Neugier scheint da gewesen zu sein. Ob die sich jetzt weiter hochhalten wird, wird dann die Frage sein. Und da habe ich natürlich auch meine Zweifel, aber ich tippe mal, dass es vielleicht sich so knapp in der Zweistelligkeit vielleicht hält.
Ich muss dich nämlich leider nochmal unterbrechen, vor knapp einem Jahr. Also wir hatten jetzt 630.000, damit hat man 17% bei den Werberelevanten geholt. Joko und Klaas haben letztes Jahr mit 10.000 Menschen mehr nur 14,7% geholt. Also wir sehen immer mehr, dass doch das die jungen Leute sagen, lineares Fernsehen, könnt mich mal.
Naja, natürlich, auf jeden Fall, das sagen die. Und ja, du hast natürlich recht, dass es so ist, dass sich praktisch so diese Korridore in den Reichweiten, gerade bei den 14- bis 49-Jährigen, natürlich im immer engeren Rahmen bewegen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie nur 200.000 Zuschauer mehr oder weniger hast, können das schon größere Ausschläge geben in den Marktanteilen, ne? Das heißt, ich sage jetzt mal von einem Marktanteil, der vielleicht als ziemlich gut bewertet wird und wiederum einen Marktanteil, der als blass bewertet wird, da liegt dann teilweise gar nicht so ein großer Unterschied dann in der jeweiligen Reichweite, weil einfach schon nicht so große Unterschiede, einfach schon deutliche Differenzen in den Marktanteilen einfach aufmachen. Da hast du recht. Das wird natürlich, je weniger Leute von den 14- bis 49-Jährigen Fernsehen gucken, generell wird praktisch genau dieses Phänomen natürlich immer größer. Das beobachten wir momentan sehr stark. Absolut. Aber trotzdem, glaube ich, konnte man erkennen, es waren jetzt, glaube ich, 0,63 Millionen, dass das schon eine Ecke über dem lag, was zuletzt so Shows wie zum Beispiel auch Stefan und Bulli gegen irgend so einen Schnulli gezogen haben am Samstagabend. Also zumindest in einem gewissen Umfang, glaube ich, lässt sich da schon ein Einschaltimpuls feststellen. Und ja, natürlich, du hast recht, wird sich jetzt dann nächste Woche rausstellen, ob der zumindest bis zu einem gewissen Grad hochgehalten werden kann oder ob es einen Komplettabsturz gibt. Ich würde tatsächlich tippen, es hält sich knapp in der Zweistelligkeit, aber ja, es wird spannend sein, das zu beobachten. Ich glaube ja generell, dass das eine Show ist, wenn man da vielleicht noch die ein oder andere Anpassung vornimmt, das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen kürzt um eine halbe Stunde, dass um so Spiele, die so komplett da gar nicht reinpassen und sehr überflüssig sind, wie dass sich vorne einer hinstellt, Song bildlich darstellt und der muss das dann raten, das hat für mich da gar nicht reingepasst, wenn man sowas da rausstreicht und das alles noch ein bisschen knackiger macht und du machst das ein, zwei Mal im Jahr, kann man das ganz nett mal angucken. Ich glaube aber in der Zukunft, dass es vielleicht noch darum gehen wird, einfach noch andere Konzepte für die beiden, Stefan und Barbara, irgendwie zu finden. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das jetzt mal eine Ausgangssituation ist, wo man noch Sachen für die beiden entwickelt, weil das ist für mich sozusagen die wichtigste Lehre oder die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus ziehe, dass man da vielleicht doch ein Duo gefunden hat, was man irgendwie ans Arbeiten kriegt und was irgendwie eine gewisse Zugkraft hat und das kann für Raab tatsächlich sowas wie echt ein dankbarer Rettungsanker werden, weil wenn er da jetzt alleine auf weiter Flur weiter im Wind gestanden hätte, glaube ich, hätte es ihn irgendwann umgerissen. Und ich glaube jetzt, dass Barbara Schöneberger so ein bisschen so ein Anker ist, den man ihn hinhält, wo er sich jetzt da nochmal ein bisschen dran hochzieht, weil sie praktisch so einen Rahmen schaffen kann zusammen mit ihm, wo man irgendwie unterhaltsame Momente schaffen kann. Und da geht es jetzt einfach drum, noch andere, weitere Konzepte für die beiden, glaube ich, zu finden, die vielleicht die beiden auch noch ein bisschen stärker körperlich mehr in Aktion bringt und den beiden noch ein bisschen mehr Impulse setzt, wo sie darauf reagieren können. Und ich glaube, dann kann das schon was werden an einzelnen Abenden.
Ja, also wenn ich nochmal zur Performance-Schwäche was sagen darf, zu wer weiß, wie, wann, was war, dann muss ich sagen, was ich nicht verstanden habe, das war jetzt eine Sendung, die war auf Band aufgezeichnet. Und da frage ich mich dann, warum man da Barbara Schöneberger und Stefan Raab so schwimmen lässt mit den Gewinnfragen, die da, also mit den Gewinnen, die da zusammengerechnet wurden. Das hätte man auch elegant mit 3 Schnitten, oh gut, es wären ein paar mehr gewesen, aber das hätte man doch lösen können. Frage ich mich, warum man da dann am Ende keine Lust hat, das mal zu schneiden und dann lieber sagt, live on tape. Manchmal habe ich das Gefühl, live on tape ist einfach so die Ausrede, einfach sich nochmal jemand zu sparen, der nochmal im Schnitt vielleicht mal die Sendung dann 1:1 anguckt.
Ja, hast du schon recht. Also vielleicht könnte man damit ein bisschen, das haben wir immer mal wieder schon so auch bemängelt, dass man da vielleicht so ein bisschen mehr einen Blick fürs Detail erwarten könnte. Und noch ein bisschen so das Gefühl hat, dass da jetzt irgendwie noch mit ein bisschen mehr Liebe gearbeitet wird. Das wirkt teilweise alles so ein bisschen runtergearbeitet, so sehr routiniert, teilweise abgespult. Ja, vielleicht kann das ein Faktor sein. Grundsätzlich ja. Ich will da jetzt keine Ausrede bauen. Ich glaube, meine Tendenz sagt mir auch, hätte ich besser gefunden, wenn man das rausgeschnitten hätte. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht dafür argumentieren, dass man sagt, dadurch hält man auch so eine Live-on-Tape-Aufzeichnung so ein bisschen lebendig und man
hat hier
so
ein paar
Ecken und Kanten, indem man sagt, man lässt auch solche Argumente drin, weil sie vielleicht einfach da
sind. Nein. Das ist genauso, als würde Günther ja auch nach jeder Frage immer mal so ein bisschen rumschwimmen und sagen, soll ich jetzt nochmal einen Teaser für die Werbung einsprechen oder schaffen wir das noch?
Ja.
Machen wir jetzt das Telefongewinnspiel oder wie wollen wir jetzt so weitermachen?
Sicherlich,
da ja. Kannst du auch argumentieren, damit kannst du die Sendung am Laufen lassen, ein bisschen frischer wirken lassen, bisschen unkonventioneller, aber am Ende nervt es doch einfach nur. Du willst ja am Ende auch eine Show sehen und wie hat es immer ein guter Freund von mir gesagt, der auch eine Diskothek geleitet hat, es ist Samstagabend, man macht sich dafür irgendetwas fertig, die Leute nehmen sich Zeit für 20.15 Uhr, holen sich vielleicht dann doch eine Tüte Chips, gehen vielleicht am Nachmittag nochmal in den örtlichen Edeka, nicht zum Aldi, holen sich vielleicht da mal ein bisschen was Teureres, es ist ja nicht Mittwochabend, und machen vielleicht dann auch mal eine Flasche Prosecco auf oder eine Flasche Sekt, um sich das vielleicht anzugucken. Und dann kriegst du halt manchmal immer so kleine Fehler und da denke ich mir, ach komm Leute, es ist doch der Abend. Und so ist es zum Beispiel, dass mein Kumpel auch öfters mal irgendwelche Leute nicht in seine Diskothek reingelassen hat, weil er gesagt hat, naja, es kommen Leute, die machen sich schön und andere, die kommen halt irgendwie, nachdem sie irgendwie mittags nochmal Fußball gespielt haben, im T-Shirt, wo du halt einfach Schweißflecken siehst.
Das ist in der Disco nicht so geil, aber ich weiß jetzt nicht, ob so ein Samstagabend bei so einer Sendung jetzt dann heutzutage im Jahr 2026 noch der Anlass ist, wo du eine Flasche Prosecco oder eine Flasche Champagner aufmachst. Ich glaube, das war früher mal bei Wetten, dass. Vielleicht passiert sowas heutzutage noch an einzelnen Events, wenn so ein Eurovision Song Contest läuft oder so, ja. Oder auch, weiß ich nicht, wenn Raab da mal wieder so ein, bei Raabs Comeback werden das vielleicht einige gemacht haben, dass sie dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen das für sich auch so ein bisschen zu so einem Event gemacht haben, klar, aber bei so einer Sendung glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht, weil ich meine, obwohl es natürlich mangelt an frischen Showideen aktuell, ist es natürlich schon so, dass wir uns eigentlich daran gewöhnt haben, dass an einem Samstagabend auch oft irgendwie Shows laufen, teilweise auch unter der Woche, und da glaube ich jetzt nicht, dass da so groß was dann draus gemacht wird. Aber ja, klar, du hast natürlich recht, dass es ein bisschen ärgerlich ist, gerade auch wenn man da ein Auge für hat, dass dann so Nachlässigkeiten vielleicht entstehen. Da würde man sich natürlich wünschen, dass ein größeres Bewusstsein dafür da ist, dass man sagt, wir wollen diese Nachlässigkeiten praktisch nicht auf unser Publikum loslassen, weil wir da einen gewissen Anspruch einfach haben. Das wäre natürlich schon schön, deswegen kann man das theoretisch natürlich kritisieren, ja.
Ja, es ist ein kleiner Kritikpunkt, genauso wie ich dann auch sage, es wäre auch schön, wenn man die Zuschauer vielleicht immer auch bis Mitternacht ins Bett entlässt. Das hat ja jetzt auch gut funktioniert. Und schau an, auch Wiederholungen von Take Me Out am Samstag hatten noch 900.000 Zuschauer, hatten noch fast 400.000 junge Zuschauer, 15,5. Und von 0.20 Uhr bis 0 Uhr, bis 1.25 Uhr hatten eine weitere Folge von Take Me Out 0,48 Millionen Zuschauer und fast 12% bei den Werberelevanten. Und weil wir auch da vorhin drüber gesprochen haben, über Stefan und Bulli gegen irgend so ein Schnulli, es ist vielleicht manchmal dann doch in der Kürze liegt die Würze. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass die Sendung auch nur 3 Stunden geht. Auch nur.
Welche meinst du jetzt?
Wer weiß, wann, wie, was war.
Ach so, nur 3 Stunden. Also ich habe ja gesagt, sie könnte mindestens eine halbe Stunde wieder kürzer sein. Ich glaube, auch genau. Da könnte man wieder, war mir dann nach hinten raus vor allen Dingen definitiv zu langatmig. Also ja, da könnte man
ja, aber auch das Nachfolgeprogramm kürzen. War ja auch sehr erfolgreich.
Das war sehr erfolgreich, das stimmt, ja.
Man muss ja nicht bis 1.30 Uhr wie Bulli und Stefan Schnulli senden.
Auf jeden
sondern
Fall nicht, nee.
Man
nee.
Kann ja dann auch wieder Take Me Out zurückholen.
Ja, richtig, ja, das ist klar. Nee, also vielleicht darf ich abschließend nochmal zum D-Thema abschließend sagen, dass ich natürlich, eines meiner Highlight war diese Szene, wo Barbara Schöneberger irgendwie Wrecking Ball von Miley Cyrus nachgespielt hat, das Musikvideo, und sie halt irgendwie auf dieser Abrissbirne saß, und dann haben sie praktisch da nochmal einen Haken geschlagen. Und das fand ich dann wiederum wirklich schön, wo sich dann rausgestellt hat, dass praktisch Stefan Raab derjenige ist, der diese Abrissbirne angestupst hat, also wie so eine Art Schaukel, dass er sie ins Schwingen gebracht hat. Und das fand ich wirklich schön. Und wo Raab dann auch irgendwie versucht hat, irgendwie so einen Stunt zu machen unter dieser Kugel und sich dann da gestoßen hat. Das waren so genauso Szenen, weißt du, wo ich sage, da spüre ich da, da mag ich die beiden beobachten. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass solche Geschichten einfach in Zukunft noch häufiger gebaut werden und vielleicht noch ein bisschen mehr ausgeschöpft werden können. Und ich glaube, da können die beiden einfach ganz schöne Interaktionen irgendwie miteinander haben und was einen dann auch unterhält. Deswegen würde ich so auf jeden Fall bezüglich unseres ersten Themas heute so verbleiben, dass da Potenzial ist, und vielleicht kann man da in Zukunft noch eine oder andere Sachen bauen, die die Zuschauer dann auch ganz gut überraschen. Also es gibt mir wieder ein bisschen mehr positive Vibes, so was Raab betrifft. Zumindest in so diesen Geschichten jetzt über seine regelmäßige Show, glaube ich, dass da ist bei mir der Zug leider abgefahren. Aber da ist doch mal wieder ein bisschen Licht am Horizont.
Abschließend muss ich noch sagen, Wrecking Ball, vor 13 Jahren kam der Song von Miley Cyrus raus.
Was war dein Ohrwurm damals?
Nein, was jetzt der von raus. Den Medien zerrissen worden ist, und jetzt wird er immer noch persifliert. Hätte sie sich nicht nackt auf dieses Ding draufgesetzt, dann hätte man auch am Samstagabend diese Stelle nicht gehabt. Ich wollte das Wort Juwel vermeiden. Ja, wir sind jetzt durch mit Wer weiß, wie, wann, was war. Aber wir schaffen es leider nicht zu unserem heutigen zweiten Thema, denn wir haben schon 35 Minuten verquatscht. Wir müssen das nächste Woche nachholen.
Das ist ja schade.
Das ist schade, aber dann haben wir schon mal
ein Thema für nächste Woche. Aber wenn du da streng bist und sagst, wir wollen heute die 35 Minuten nicht überschreiten, dann...
Dann ist das leider so, ja.
Da muss ich mich deiner harten Hand beugen.
Genau. Das heißt aber auch, du musst für nächste Woche keine 7 Stunden Fernsehen nachholen.
Nein, das ist richtig. Genau, dann kann ich meine ganzen Notizen, die ich jetzt habe, dann nochmal nutzen und kann mir einen etwas laueren Lens machen in der nächsten Woche. Genau, es ist natürlich so, hätte sich jetzt angeboten heute, aber One Battle After Another wäre das Thema gewesen. Großer Abräumer bei den Oscars. Aber ich glaube, das wird ein Film sein, an dem man sich noch etwas länger erinnert. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt auch nicht so der Beinbruch. Wenn wir das nächste Woche noch nachholen, weil dann hat der Film definitiv auch noch Relevanz und da kann man auch noch sehr tief reingehen. Und machen wir da nächste Woche eine knallharte Analyse und auf die könnt ihr euch freuen. Deswegen ein kleiner Cliffhanger. Wenden wir es positiv. Okay, bis dann.
Bis dahin.